auch zum Abschluss für uns wird. Jetzt darf ich überleiten zum Uli Rösch, dass du geboren bist, sehen wir hier, wann, steht irgendwann auf deiner Website. Für mich wichtig herauszustellen wäre beispielsweise, dass du von 1999 bis 2011 zuständig Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften in Goetheanum in Dornach warst und dass du dich ab April 2012 wieder verstärkt der Tätigkeit mit deiner Frau Cornelia als Geschäftsführer der Textildesign und Werkkunst GmbH gewidmet hast, die sich mit dem Thema Kinder- und Babybekleidung aus ökologisch angebauter Baumwolle in Indien beschäftigt. Dazu wirst du vielleicht auch einen Ton sagen, gut, auch zu Indien, deswegen diese Einleitung.
Danke.
Du hast das Wort, wir freuen uns auf dich.
Damit werde ich anfangen. Ja, Christoph, ganz herzlichen Dank. Es ist etwas ganz Besonderes, von dir hier vorgestellt zu werden, weil wir haben eine Zeit lang einige Touren miteinander gemacht. Es war wirklich ein Vergnügen mit Christoph zusammen. Ich habe mich immer etwas größer gefühlt, wenn ich mit ihm unterwegs war, weil er mich immer entsprechend präsentiert.
Danke, ich hoffe, Christoph. Heute auch wieder das war aber es entspricht deiner tatsächlichen Größe, glaube ich.
Danke. Ja, ich möchte da etwas anknüpfen, weil ich hatte das vorhin ja schon kurz angekündigt, vielleicht damit beginnen. Ich habe mit 24 anderen Gesellschaftern, Mitstreitern 1981 ein Textilunternehmen oder ein Wirtschaftsunternehmen gegründet, im Zusammenhang der Freien Waldorfschule Wangen, die ich 76 mitgegründet habe. Habe dort 7 Jahre als Klassenlehrer, habe also eine Ausbildung, eine abgeschlossene Volksschulbildung inzwischen als Klassenlehrer errungen und habe dann nach der Klassenlehrerzeit im Rahmen der Schule einen Lehrwerkstätten aufgebaut für die Waldorfschule, für die Ausbildung der Schüler. Aber wir haben gesagt, Ausbildung für einen Beruf kann nur unter Bedingungen des Marktes stattfinden. Insofern haben wir diese Lehrwerkstätten in den Rahmen einer Wirtschaftsgesellschaft hineingestellt, die ich dann geleitet habe. Das war 1981. Und ich sage es deshalb, weil wir, ja, man kann sagen 30 Jahre, ist das stimmt das? Fast 27, 28 Jahre, haben wir für diese Firma ums Überleben gekämpft. Wir hatten zwischenzeitlich 1,2 Millionen D-Mark, allerdings nicht Euro, Schulden. Und wir haben nicht locker gelassen. Wir haben das durchgezogen. Die Gesellschaft haben gewechselt, sind weniger geworden. Und haben dann, nach 28 Jahren, wirklich, wo wir mit viel Schulden ums Überleben gekämpft haben, waren wir die Schulden alle los. Also wir haben Stück für Stück, das hört sich so an, jedes Jahr ein bisschen weniger Schulden, dann waren sie auf einmal weg. Und auf einmal haben wir ziemlich hohe Gewinne gemacht. Das nur als Ermutigung, wenn Sie einen Wirtschaftsbetrieb, wenn Sie so verrückt sein sollten, einen Wirtschaftsbetrieb anzufangen, haben Sie Wille, stehen Sie es durch. Wir können jetzt wirklich seit 4-5 Jahren können wir ziemliche Beträge, so 150.000 Euro pro Jahr an Initiativen zur Verfügung stellen. Und muss jetzt neuen Initiativen auch gleich wieder wie soll ich sagen, bremsen. Wir sind ausgelastet. Und zwar, ich möchte Ihnen jetzt nur drei nennen, unsere Hauptempfänger derzeit. Das ist einmal der Omnibus für direkte Demokratie. Mit Johannes Stütten sind wir seit vielen, vielen Jahren verbunden. Er ist einer unserer Hauptempfänger, war im letzten Jahr gewesen. Und das zweite ist die Talanderschule. Eine Schule für Kinder, die es ganz, ganz schwer haben in unserer Zeit. Sozial geschädigte Kinder. eine Sonderschule in Wangen im Allgäu, die dort aufgebaut wird. Das war der zweite Empfänger, ganz, ganz, ganz schwer. Und der dritte, und deshalb jetzt eigentlich die ganze Rede, ist die Schule für biodynamischen Landbau in Südindien. Name kann ich Ihnen sagen, Ort, aber Sie vergessen ihn gleich wieder, Vinobachi Puram. Also Puram ist das Dorf, der Ort im Indischen, also Indischen ist ja auch wieder, da gibt es 23 Sprachen, Hauptsprachen in Indien, ist in Tamil Nadu. Und für diese Landbauschule suchen wir ganz dringend einen landwirtschaftlich-pädagogischen Leiter. Und das muss jemand sein, der an seinem Ort völlig unverzichtbar ist, also der unbedingt dort bleiben muss. Einen, den man nirgends brauchen kann, können wir auch nicht brauchen. Also wir brauchen einen, den man dort unbedingt braucht, der aber bereit ist, vielleicht ist auch so einer in meinem Alter, also über dem Zenit schon, der sagt, die letzten 5 oder 10 Arbeitsjahre meines Lebens, die will ich seine Initiative unterstützen. Wir haben seit letztem Jahr, das ist eine Schule, die längeren Aufbau hat, die auch einen Initiator hat, der das mit aufbaut, der aber auch viele andere Aufgaben hat, der zum Beispiel China berät, der Korea berät, der also viele Landbauprojekte mit berät, aber der braucht einen zur Seite in der Schule, der aus der Landwirtschaft heraus diese Schüler, jetzt sind es 7 Schüler, sind das am Aufbauen, betreut, sollte Englisch sprechen, noch besser wäre, er könnte Tamil, aber es gibt nur sehr wenige biodynamische Bauern, die Tamil sprechen, aber Englisch kann man sich verständigen. Dann hat er jemanden zur Seite, der immer sieht. Also, wenn Sie jemand wissen, manchmal ist Zufall, dann bringen Sie uns in Verbindung. Es ist ganz unverbindlich, denn natürlich müssen die indischen Freunde, die müssen ihn berufen. Wir können nur vermitteln, wir können nur helfen. Und wir können dann helfen, dass der auch ein Einkommen hat. So ein indischer Bauer verdient vielleicht 3 Euro am Tag. Also das können wir leicht ihm auch zur Verfügung stellen. Nein, ein angemessenes, wir können kein normales europäisches Gehalt zahlen, aber doch ein ordentliches. Ja, und dann will ich da noch anschließen, nochmal zu meiner Vorstellung, also wir arbeiten jetzt hauptsächlich, nachdem ich am Goetheanum aufhören musste, weil das Goetheanum kein Geld mehr hatte, und ich brauche nicht Rudolf Steiner zu zitieren, der sagt, Geld ist realisierter Geist, also wenn das Goetheanum sagt, ich habe kein Geld, wenn man Rudolf Steiner ernst nimmt, sieht schon sehr kritisch aus für das Goetheanum. Also das war der Grund, warum ich dann am Goetheanum weggegangen bin und seit dort wieder mich um die Firma mehr kümmere. Ich war immer Geschäftsführer der Firma und wie das Schicksal wollte, ist floriert. Die Arbeit macht meine Frau, ich bin nur der Geschäftsführer, bin der Chef. Also ich muss nicht viel machen. Aber früher musste ich immer die Banken beruhigen, dass sie stillgehalten haben. Heute fällt sogar der Job noch weg. Ja, und daneben, also meine Mission ist es, in der Welt für die Dreigliederung zu wirken. Und nachdem das immer schwieriger wird in Mitteleuropa, kamen Berufungen, erst war ich in Nordamerika, USA, habe sehr intensive Arbeit dort geleistet. Indien habe ich natürlich meine Gruppen, wo wir intensiv an Fragen der Dreigliederung sprechen. Interessant war, ich muss dann immer berichten, was ist los in Europa, so etwa vor 5 Jahren habe ich denen gesagt, ja, zurzeit beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Grundeinkommen, aber das ist ja doch kein Thema für euch. Und da haben die mich, also Inder sind ja sanftmütig, aber haben die mich beschimpft. Die haben gesagt, wieso sagst du das kein Thema? Das ist genau das, was wir hier brauchen. Wenn wir den Menschen ein Grundeinkommen, ich sage jetzt mal 50 Euro pro Monat, auszahlen könnten, dann wird das die Grundlage sein, dass hier ein menschenwürdiges Leben entsteht. Also, man muss immer wieder lernen. Ich dachte, das ist gar kein Thema für die Leute, aber es waren Bürgerinitiativen, die da versammelt waren und wir hatten hochinteressante Gespräche. Und dann kam dazu vor einem Jahr, auch wieder vor zwei Jahren, wie das Schicksal so spielt, hat man den Leiter der sozialwissenschaftlichen Sektion, Paul Mackay, gebeten, nach Taiwan zu kommen. Also Nationalchina hieß früher, das ist die Insel vor, das sagen wir Mainland China, also das große, früher sagt man Rotchina, sagt man jetzt auch nicht mehr, hat es ganz schwierig, das so auszudrücken, lag dieses, die Insel Formosa, war früher, als ich noch ein Bub war, habe ich immer Thunfisch aus Formosa gehabt, also das ist dasselbe. Und das ist hochinteressant, das ist ein Land jetzt im Umbruch, war viele Jahre von den Amerikanern als Stützpunkt finanziert, also ein relativ reiches Land, ein relativ fortgeschrittenes Land. Und da sind in 5 Jahren 15 Waldorfschulen entstanden. Also eine hochinteressante Situation. Und dann hat man Paul Mackay gebeten, dort über Dreigliederung zu sprechen. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Dann hat sie mir gesagt, jetzt musst du kommen. Und ich habe gesagt, ich bin mit Indien verheiratet, ich kann jetzt nicht auch noch nach China. Ja, du musst kommen, es gibt keinen anderen. Und das war eine Offenbarung. Also sowohl die Waldorfschule, die chinesische, also auch die taiwanesische, die ist nicht zu vergleichen mit so einer Schule hier. Es ist fantastisch, die Arbeit, die dort geleistet wird. Völlig anders, aber toll. Und da gibt es einen Kreis von Eltern, die diese Waldorfschule tragen, der Staat zahlt die nicht. Es sind Wirtschafter, ein Zusammenschluss von Wirtschaftsbetrieben, die die Schule finanziert. Also Wirtschaftsbetriebe von Unternehmern, muss man sagen, die die Schule dort finanziert und das läuft. Hochinteressant. Wir sind dabei, die Oberstufe aufzubauen. Und mit denen habe ich angefangen zu arbeiten. Und die waren so enthusiastisch, dass ich sofort gesagt habe, nächstes Jahr muss sie wiederkommen. Ich war froh, dass ich fertig war, wenn es gehen durfte. Aber es hat eine interessante Arbeit angefangen. In dem Zusammenhang, also ich komme jetzt immer näher zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, in dem Zusammenhang sagt, und nächstes Jahr, wenn du kommst, machen wir über deine Vorträge ein Buch. Und ich kann ja schlecht Chinesisch. Ich habe in Englisch gesprochen und ich habe dann diese Vorträge in Englisch fertiggestellt, redigiert, bearbeitet. Und dann ist das als englisches Büchlein erschienen. We are the revolution. Beuys sagt, die Revolution sind wir. Ein interessantes sprachliches Thema, die Revolution sind wir, kann der Deutsche sagen. Im Englischen ist es eigentlich richtiger zu sagen, we are the revolution. Da ist es umzudrehen. Das ist ein englisches Buch, das gibt es in Englisch, gibt es in Chinesisch, es gibt es aber nicht in Deutsch. Es konnte bisher, das stimmt nicht ganz, aber konnte bisher kein Verleger gefunden werden. Das Verlag Freies Geistleben, mit habe ich sehr guten Kontakt, sehr dünn. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, Dreigliederung ein Buch liest kein Mensch. Das ist die Situation. Also, Rainer Rappmann wollte ich nur noch zur Ehrenrettung sagen, vom Fio Verlag in Achberg, der würde es machen, aber sagt, ich habe kein Geld, dann musst du das Geld mitbringen. Und vielleicht macht er das. Jetzt muss man sehen, jetzt ist ja Meyer Verlag, ist ja zwar Info3 Verlag, ich kann es denen auch mal anbieten, aber ich bin ziemlich sicher, dass die es nicht bringen werden. Sie können es auch in Chinesisch haben. Das ist ja letztes Jahr, war ich wieder dort, ist es erschienen als chinesisches Buch. Was drinsteht, habe ich keine Ahnung. Ich kann kein Chinesisch. Ja, so, jetzt kommen wir zum Also da habe ich genau über diese Fragen auch mit den Leuten gesprochen. Ich muss sagen, ich war sehr froh, weiß gar nicht, wer von euch das hier gemacht hat mit dem Titel, dass dieses Thema solidarische Wirtschaft und freies Geistesleben, wie heißt es genau?
Freie Bildung. Freie Bildung.
Freie Bildung. Hier zusammengestellt worden. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Das ist eine tolle Polarität, denn ich muss sagen, das ist natürlich jetzt schon einige Jahre her, als ich auf die Dreigliederung gestoßen bin, ach, Ende der 60er Jahre, 70, bin übrigens dann hier von Volkert Wilken in Freiburg in die Anthroposophische Gesellschaft aufgenommen worden, also ich habe da schon eine Beziehung hin. Aber damals haben die Walder schon gesagt, mit Dreigliederung haben wir nichts zu tun. Also, ihr müsst nicht weiter, sondern auch die Freiburger Walderschule. Ist interessant. Ursprung und Zielsetzung der Walderschule ist dann ein Büchlein, was erschienen ist. Die Dreigliederung. Das ist natürlich eine Walderschule ohne Dreigliederung, so Steiner, kann man nicht denken. Also, vergessen, es lebt nicht mehr. Und ich bin entsetzt, ich muss sagen, ich will gar nichts mehr, liebe Leute, ist dankbar, dass wir hier sein dürfen. Aber es ist nicht furchtbar, nicht ein Lehrer bei einer solchen Tagung dabei. Ach, da bin ich, ich verstehe das nicht. Gut, also, Dreigliederung, beziehungsweise freies Geistesleben, Bildungswesen, und Wirtschaftsleben zusammen. Das ist wirklich zeitgemäß. Denn ich habe euch ja schon gesagt, dass ich sehr viel in Indien verbringe. Da lebt noch der Geist des Gurus. Also, was wir heute freies Geistesleben nennen, im alten Indien war der Guru, der Eingeweihte, der inspiriert. Der hat nichts mit dem Wirtschaftsleben zu tun gehabt. Das waren die Brahmanen, die Brahmins. Die haben inspiriert, aber die durften ihre Hände nicht in die Erde reinstecken. Die durften nicht Wirtschaftsleben arbeiten. Und das ist das Moderne.
Ein bisschen lauter, man ist gerade an der Grenze, ja.
Aber gut, dass ihr sagt, ich dachte, ich spreche so laut. Das ist was ganz Neues. Also, erinnern Sie mich. Ihr versteht es, oder?
Ja.
Ist okay. Also, das ist das Moderne. Inspiriert aus dem Spirituellen, aber wirksam in der Erde. Und das ist in diesem Thema darin. Es ist nur, ich möchte es nur um ein Element erweitern. Also, nur noch, um das abzuschließen. Also, als ich in die Walderschule gekommen bin, da in Ende der 60er Jahre, vor allen Dingen spreche ich jetzt von der Schweiz, also, ganz anders. Ja, da haben die Lehrer gesagt, das freie Geistesleben sind wir. Und der Vorstand ist das Rechtsleben. Und die Schulküche ist das Wirtschaftsleben. Also so ist mir Dreigliederung begegnet. Und das war auch so ein bisschen heute, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. War ja mal Pädagoge, habe was von dreigliedrigen Menschen gehört. Der Kopf kann nicht allein durch die Welt gehen. Und wenn die Fußballer dann nur mit den Beinen rummachen, schlecht. Und das dreigliedrige Wesen heißt, das Nervensinnessystem, das ist vielleicht zentriert im Kopf, aber das geht bis in den kleinen Zeh hinein. Und das rhythmische System, das alles verbindet, das muss auch vom kleinen Zeh bis in jede Hirnbindung im Kopf rein. Sonst ist es aus. Also, Dreigliederung ist nicht Dreiteilung. Es hat eine Zentrierung, aber es durchdringt den ganzen sozialen Organismus. Das heißt, das wurde ja heute auch schon mal angesprochen, Geistesleben, so Rudolf Steiner, ist alles, was mit den Fähigkeiten zu tun hat. Haben Sie schon mal so Geistesleben gedacht? Natürlich, Im besten Falle hat der Lehrer auch Fähigkeiten. Dann ist der Part im Geistesleben. Aber Rudolf Steiner sagt, selbstverständlich, jede Tätigkeit in der materiellen Produktion, selbst die am Fließband, kann nur funktionieren, wenn sie aus den Fähigkeiten der Menschen kommt. Und soweit jeder Mensch, auch der Fließbandarbeiter, aus seinen Fähigkeiten arbeitet, ist er partiell im Geistesleben. Und selbstverständlich, da, wo ein Kollegium zusammenarbeitet, um für die Bedürfnisse der Menschen, also die Kinder der Eltern zu erziehen, zu arbeiten, ist der Lehrer im Wirtschaftsleben. Also, verstehen Sie, Sie können nicht sagen, die Lehrer sind geistig furchtbar. Im besten Fall ist ein Teil ihrer Tätigkeit im Geistesleben. Aber selbstverständlich ist der, der am Fließband tätig ist, oder insbesondere jeder Wirtschaftsunternehmer, ist Teil des Geisteslebens. Und natürlich in der Tätigkeit, in dem Werte für andere Menschen geschaffen werden, also auch Kern, haben Sie schon mal von dem Buch die Kernpunkte der sozialen Frage gehört? Da steht es schon so drin. Natürlich ist dieser Teil der Lehrertätigkeit Wirtschaftsleben. Also da, wo Werte, wo Lehrer tätig sind für die Bedürfnisse anderer Menschen, sind sie im Wirtschaftsleben. So, da habe ich diese Polarität gut beschrieben, finde ich, ein bisschen ausführlich beschrieben. Aber es gibt eben noch ein drittes, das ist die Polarität, von der ich gesprochen habe. Und diese Polarität wird vermittelt durch das dritte Element. Ja, das ist so schwierig bei Steiner beschrieben, wo das rein Menschliche, wo alles, was Menschen direkt betrifft, drin vertreten ist. Und das ist das Rechtsleben. Und ohne dieses dritte Element kommen Sie nicht auf eine zeitgemäße Sozialstruktur. Also Geistesleben, alles, was mit Fähigkeiten zu tun hat. Wirtschaftsleben, da wo für andere Menschen etwas geleistet wird, wo Werte geschaffen werden. Und da dazwischen, überall dort, wo sie sich vereinbaren, das ist das Rechtsleben. Und das ist sehr umfangreich. Jeder Arbeitsvertrag, der geschlossen wird, jeder Kaufvertrag, der geschlossen wird. Also wenn die Konsumenten ihre Bedürfnisse äußern, sagen, das Bedürfnis haben wir und wir wollen diese Produkte zu dem Preis kaufen. Da sind wir im Rechtsleben. Also in jedem Vorgang, das war meine Beschreibung vorhin, haben Sie alle drei Elemente darin. Und wenn das Rechtsleben nicht beachtet wird, haben Sie chaotische Verhältnisse, Machtverhältnisse. Weil es ist ja da. Das ist das Nächste, was ich Ihnen als Botschaft bringen will. Dreigliederung ist nicht ein erstrebenswerter Zustand. Nein, das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Sie können keinen Sozialvorgang anschauen, wo Sie diese drei Elemente nicht haben. Das Einzige, was wir nicht haben, ist das in einem gesunden Verhältnis, weil wir die Dreigliederung nicht beachten. Aber die Dreigliederung ist da. Sie ist da, hier oben dieses Beispiel, Entschuldigung, ich muss auch umgehen, ich muss noch ein bisschen rumgehen. Dreigliederung ist da. Es ist aber so, wie wenn ein Arzt vor einem total krebskranken Menschen steht. Denn Geschwüre, die sein Leibes völlig zerstört haben, andere wuchern in riesige Dimensionen, die eigentlich minimal sind, jetzt sind sie auf einmal das Wesen. So ist unsere Gesellschaft. Aber sie ist da, die Dreigliederung. Dreigliederung ist die wesentliche Beschreibung des sozialen Vorgangs. Also die Erscheinung ist krebskrank, ist völlig zerstört, völlig unkenntlich eigentlich, fast unkenntlich, völlig fast unkenntlich. Aber sie ist da, in dem Krankheitsbild da, Und da kann ich nochmal auf Freiburg zurückkehren. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 48 oder 50 war es, hat hier in Freiburg an der Universität ein junger Mann promoviert, Benediktus Haber. Und seine Promotionsschrift war genannt eine eidetische Ontologie, also Elemente zur Bestimmung, zur Neubestimmung des Geldes, war der Obertitel, eine eidetische Ontologie. Wenigstens in der Akademiker oder der Altsprachler, Eidos, das Wesen der Sache. Ich habe so so übersetzt, eine nach dem Wesen fragende Seinslehre, etwas kompliziert, philosophisch. Hat er seine Frage über seine Dissertation über das Wirtschaftsleben gemacht, anknüpft an Phänomenologie, Husserls und so weiter, kann ich jetzt nicht weiter schreiben. Aber darum geht es, eine eidetische Ontologie, eine nach dem Wesensfragende, Wesenfragende Seinslehre. Also drei Ebenen. Nochmal das Bild, Sie haben einen Kranken, einen völlig amorphen oder nicht mehr stehenden Menschen vor sich. Das ist unsere soziale Ordnung. Aber wenn Sie da hinschauen, was steckt denn da als Wesen in dieser sozialen Ordnung da drin? Dann kommen Sie auf die drei Gliederung. Also, es ist nicht etwas, was wir uns wünschen als eine ideale Gesellschaft, sondern es ist das Wesen der modernen Gesellschaft. Es ist immer dreigliedrig. Und solange wir eben solche verrückten Phänomene wie privates Eigentum an Produktionsmitteln haben, kann eben ein solcher sozialer Organismus sich nicht gesund entwickeln. Also nochmal, Geistesleben hat mit den Fähigkeiten zu tun, bis zur praktischen Geschicklichkeit. Vorstellungsleben, individuelle Fähigkeiten, Eigenschaften des Menschen aus Vererbung und Erziehung und vor allem in das Erdenleben mitgebrachtes als Frucht vergangener Erden. Also darf das ja hier in der Waldorfschule als Referenz auch an Uwe Steiner schildern. In der Theosophie ist ein Grundwerk. Also Sie brauchen das für die Sozialwissenschaften, aber es hilft, weil dann da die Grundlegung der Menschenwissenschaft gibt. Da sagt er, das, was wir in dieses neue Erdenleben hineinbringen an Fähigkeiten, sind die geronnenen Erfahrungen vergangener. Also das ist der eine Strom, unser Inkarnationsstrom. Das bringen wir hinein in dieses Dasein. Und das, was wir hier entwickeln an Formen der Zusammenarbeit, und wieder, da bin ich halt so einer, nicht die Wirtschaft, überhaupt, wenn wir zusammenarbeiten, also auch in einem Lehrerkollegium, in einer Gemeinschaft, die Zusammenarbeit, das schafft die Situation, schafft die Wirklichkeit, kann man sagen, im Nachdrücklichen. Also Inkarnationsstrom, Fähigkeit, Geistesleben. Exkarnationsstrom, Zusammenarbeit, Wirtschaftsleben. Und da habe ich wirklich 20 Jahre mich beschäftigt. Ich bin sehr früh, bin mit 17 Jahren auf die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus gestoßen und habe damit gelebt. Ja, war sehr früh Anthroposoph geworden. Ach, das ist herrlich mit dem übersinnlichen Zitat. Bis dann eines Tages der Gerhard Hefer gesagt hat, das ist ja ganz Gerhard Hefer, kennt ihr es, im Europaparlament in Brüssel bei den Grünen, ein langjähriger Freund von mir, sagte, Mensch, das ist schon richtig, was du sagst, aber das Wesentliche nimmst du aus. Warum sind wir denn auf der Erde? Hier, Fähigkeiten haben wir besser vorgeworfen Und das Schicksal wird viel stärker nachgeholt. Brauchen wir nicht uns zu inkarnieren. Wir kommen auf die Erde, damit der Mensch den Menschen begegnen kann. Das ist unsere Erdenaufgabe. Also, das Rechtsleben auszubilden. Das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe ist. Kannst du das Bild mal jetzt schnell machen? Wir haben leider hier technische Probleme gehabt, deshalb habe ich es mir jetzt so lang geschildert.
Okay. Vielleicht. Übersinnlich.
Das
sollte eigentlich funktionieren.
Da haben wir es. Also hat sich geschafft.
Zauberhaft.
Sollte eigentlich so sein. Ein Bild, was ich so mal entwickelt habe. Wir bringen es nicht zusammen, aber das ist gut, das hält uns kreativ. Ich glaube, der Inkarnationsstrom, der Exkarnationsstrom. Und da zu dem gehört das Vorgeburt, ich würde ganz nach unten gehen. Und dieser Inkarnationsstrom sind die Fähigkeiten. Und alles, was mit den Fähigkeiten zu tun hat, im Bruder Steiner Geistesleben. So, jetzt kommt das, müsste eigentlich hier ein Block sein in diesem Inkarnationsstrom. Bruder Steiner. Solange es Lohnarbeit gibt, kann das Schicksal der Menschen sich nicht erfüllen. Stellt sich mal vor. Nicht, dass er sagt, es ist schwerer und wir haben dann zu kämpfen. Nein, er sagt, nein, das Schicksal der Menschen lässt sich nicht erfüllen, solange es Lohnarbeit gibt. Dass ich meine Fähigkeit, das höchste Gut, was ich aus dem Fortgeburtlichen mitbringe, veräußern muss. Und dann haben wir eben den Exkarnationsstrom. Das ist alles das Bild, ich darzustellen, ist schwierig, aber wir haben es so versucht. Also das nehmen wir mit dann wieder in die geistige Welt. Das haben wir jetzt nicht mehr drauf. Dann wird es die Zusammenarbeit in Brüderlichkeit. Das schafft das Nachtodliche, und Sie wollen es ja auch. Und der Steiner sagt, nach dem Erdenzustand wird es mal den Jupiterzustand geben und den bereiten wir davor, in der Art, wie wir zusammenarbeiten. So, und jetzt gibt es wieder etwas, was hier diesen Exkalationssprung verhindert, blockiert. Sie wissen hier schon was? Jeder Egoismus im Wirtschaftsleben, jedes Profitstreben verhindert diesen, ich sag mal, gesunden Exkarnationsstrom. Denn nur das, was wir selbstlos für unsere Brüder und Schwestern hier auf der Erde verbracht haben, das ist das, was einen Wert in der spirituellen Welt hat. Alles, was aus Egoismus erfolgt, geht nicht in die, das wird hier auf der Erde, aber geht nicht hinüber in das Spirituelle. Und jetzt haben wir hier eben das Rechtsleben dazwischen. Das ist dieser ganze Bereich, das ist eigentlich, warum wir überhaupt auf der Erde sind, dieses Rechtsleben auszubilden, das ist so schwierig zu greifen. Das ist da, wo der Mensch den Menschen begegnet. Da entsteht eigentlich der soziale Organismus, der natürlich auch das Geistesleben, das Wirtschaftsleben dazu hat, aber diese Mitte, das Rechtsleben, ist ja das Zentrum. Deshalb sind wir Menschen. Und wer das Gefühlsleben in seiner Menschheitsbetrachtung auslässt, das lässt eigentlich jede Betrachtung über die wirklichen Rechtsverhältnisse im sozialen Organismus aus. So entzündet sich aus dem Gefühl im Zusammenwirken mit dem Gefühl des anderen innerhalb des öffentlichen Lebens das Recht. Ist so schwer zu greifen. Und der Steiner gibt immer diesen mittleren Zustand seiner Beschreibung. Wirtschaftsleben ist klar. Da werden Werte geschaffen. Geistesleben haben Fähigkeiten zu tun, aber Rechtsleben, ja, ist immer so der mittlere Bereich. von Gefühl an Gefühl zwischen gleichberechtigten Menschen auf demokratischem Boden die Gesetze entstehen. Das ist übrigens aus, irgendwo habe ich es ja aufgeschrieben, Soziale Zukunft, Vorträge zur Dreigliederung in der Schweiz. Und da gibt, irgendwo habe ich es auch stehen, gibt Rudolf Steiner einen Vortrag, der zweite ist es, und der dritte, über das Rechtsleben, ein ganzer Vortrag über das Rechtsleben. Und da sind diese Zitate drin, die ich Ihnen jetzt vorgelesen habe.
Welcher
Beitrag ist das? 332a. Danke. 332a, ohne Gewehr. Hat es. Also es ist für mich ein ganz wertvoller Quell, diese Vorträge, also gerade auch der über das Wirtschaftsleben.
Ja, enthält einen sehr schönen Einführungsband über drei Videos.
Ja, ja,
sehr schön.
Besser wie die Kernpunkte.
Ja, sogar.
Natürlich habe die, ich weiß nicht wie oft ich die studiert habe, das war damals eben nach 68 war unsere Bibel immer wieder Kernpunkte, immer wieder Vorwort, Kernpunkte, Wirtschaftskapitel. Heute warnen ich die Leute davor, Kernpunkte zu studieren. Die kann man nur studieren, wenn man sie schon verstanden hat. Dann ist es sehr wertvoll, das Buch. Aber Sie müssen sehen, die Kernpunkte, die sind 1919 in eine revolutionäre Situation hineingesprochen, haben dort großartige Wirksamkeit gehabt, wären nicht die alten Gewerkschafter und Politiker gewesen, die dagegen gekämpft hätten, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber das Proletariat hat die Kernpunkte verstanden, jeder hat die gelesen und dann kamen die Gewerkschaft, die Sozialisten, aber auch die rechten Politiker, die gesagt haben, ihr könnt doch, der Steiner ist doch ein, was haben sie gesagt, ein jüdischer Kommunist, haben sie ihn beschimpft. Es hat keines von beiden gestimmt, aber er ist beschimpft worden. Und dann ist es wieder zu Ende gegangen. Also, jetzt Vorsicht mit Kernpunkten. Die Arbeiter 19 haben die verstanden, von uns kann die fast keiner mehr verstehen. Weil die sind auch, manche Dinge sind etwas eigenartig. Aber sie haben gestimmt 19. Nur wenn wir heute, und das war, als ich zur Dreigliederung kam, wurde Kernpunkte interpretiert in unsere Zeit hinein. Das hat hinten und vorne nicht bestimmt, sagen die Schweizer. Also, weil sie müssen die Kernpunkte nehmen, ja, wie wenn ihnen jemand eine Blume schildert. Von mir aus eine Lilie, eine Tulpe, was auch immer. Und wertvoll daran ist das Studium, dass sie die Urpflanze darin sehen, die Idee. Und jetzt können sie aus diesem Bild, aus der Idee des sozialen Organismus, die Kernpunkte 2014 sind wir, die können sie jetzt schreiben und denken und darüber sprechen. Das ist okay. Aber sie können doch nicht die Tulpe so uminterpretieren, dass jetzt eine Linie entsteht. Das geht nicht. Sondern Sie müssen zurück zu den Kräften, zu den Urkräften. Und das ist das Problem an der Dreigliederungsbewegung. Also wenn ich auch heute Sachen lese, was da auch im Netz steht und was über Dreigliederung verbreitet wird, Katastrophe. Nichts verstanden, aber intellektuell fantastisch. Kommen mir immer vor, so wie so pubertierende Neuntklässler. Gegen die haben sie als Lehrer keine Chance. Intellektuell scharf, klar, keine Ahnung von der Wirklichkeit, aber eine niederschmetternde Argumentation. Und vielleicht darf ich das noch, das hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber ich muss es doch hinzufügen. Ich habe das ja erlebt, diese Kämpfe der Dreigliederung im letzten Jahrhundert. Das war furchtbar. Aber wenigstens hat es noch drei Lieder gegeben. Jetzt im neuen Jahrtausend. Naja, so ein paar versprengte Seelen, die ist das noch, aber eine wirkliche Diskussion gibt es gar nicht. Aber damals, Entschuldigung, gleich darf das noch zu stellen, damals habe ich ja, ich bin viele Jahre auch in der sozialen Wirtschaft in Sektionen tätig und habe die großen, furchtbaren, aber doch genialen Begegnungen von Hans-Georg Schweppenhäuser und Wilhelm Schmund dort erlebt. Und das war unglaublich. Wenn Sie den Hintergrund dort gelesen haben bei Rudolf Steiner, ja, zum Ende des Jahrhunderts werden sich eben in der anthroposophischen Gesellschaft zwei Strömungen, die Aristoteliker und die Platoniker, begegnen. Und die müssen zusammenfinden und eine Gemeinsamkeit finden. Und genau das hat stattgefunden.
Jetzt hat er wieder auf Null geschaltet, weil keiner, wenn keine Bewegung...
Sie braucht es auch nicht mehr, also Sie müssen hier.
Dann kommt einfach Dell.com.
Ja, das ist okay. Vielleicht, ja. Ich wollte nachher noch etwas zeigen, aber sonst brauchen wir das auch nicht. Und das dann... Okay. Das war die Begegnung, zwei Dinge, die Welt anzuschauen. Der Platoniker, der die Pflanze anschaut, der die Welt anschaut und darin das Geistige, die Idee sieht. Und die Idee so sieht, als wie der andere den Baum da draußen. Er sieht sie mit inneren Augen und er schildert das so. Wilhelm Schmund. Die waren ja lange Jahre als Kollegen in der Energiewirtschaft verbunden. Die kannten sich schon im Dritten Reich, die beiden Anthroposophen. Also unglaubliches Schicksal. Und jetzt sagt Schweppenhäuser, Schmund, guck doch mal raus, der Baum sieht doch so aus. Von was sprichst du eigentlich? Es war keine Verständigung möglich. Ich habe viele Begegnungen mit den beiden mitgemacht. Der eine hat eben in die Welt nach außen geguckt und der andere in die Welt nach innen. Ideen und Erscheinung. Und sie konnten sich nicht verständigen. Also das nur als Hilfe, um die Dinge ein bisschen zu verstehen. Bruder Steiner hat ja versucht, diese Elemente zusammenzuführen. Seine genialen Erkenntnis praktischen Betrachtung, dass man den Weg geht, die äußere Welt so anzuschauen, dass man darin die Idee gewahrt. Das ist unsere Aufgabe heute. Und das ist ganz klar von unserer Vergangenheit. Ich kenne sie jetzt zu wenig. Ist der eine, also wir sind auch so zwei Exemplare der UTPA, wo ich immer so dankbar bin für die Zusammenarbeit. Wir sind so verschieden. Und trotzdem, wir haben eine verschiedene Vergangenheit, aber wenn wir uns in einer inneren Toleranz begegnen, dann ergänzt sich das. Der eine sieht mehr die Dinge von innen, der andere, der weiß, wie die Menschen sind, wie man mit ihnen zusammenarbeitet. Dass überhaupt einer verstehen kann, was ich sagen will, war ich oft dankbar, dass uns war den Weg organisiert hat, dass man Gruppen hatte, das Verständnis, Gespräche, ich kann das nicht. Und ich glaube, gut wäre es unsere Aufgabe, beide Elemente zu entwickeln. Aber solange wir es halt noch nicht können müssen, ist unsere Aufgabe sozial, uns mit dem anderen Menschen so zu verbinden, dass wir dann zusammenwirken. Die Einleitung ist gleich zu Ende. Also ich habe ein zweites Bild, was, also das war jetzt dieser Überblick, den ich da geben wollte. Dann das zweite Bild ist eigentlich nur ein Pfeil. Ich meine, Herr von dem Löffel, der weiß das natürlich, aber kennen Sie das soziologische Grundgesetz von Rudolf Steiner? so fragend an. Ganz, ganz wichtig. Das ist interessant, Rudolf Steiner hat ja im vorletzten Jahrhundert seine Erkenntnis, praktischen Erkenntnis, theoretischen Schriften verfasst und dann die Philosophie der Freiheit. Und im unmittelbaren Anschluss an diese Philosophie der Freiheit hat er über das soziologische Grundgesetz geschrieben. Er hat über eine Buchbesprechung gemacht, über soziale Frage von Professor Stein, Berlin. Er hat gesagt, das ist, nein, der Rudolf Steiner war Vornehmer, aber ich sage jetzt alles Quatsch, was der schreibt. Und hat dann, eigentlich hätte er auf ein soziologisches Grundgesetz kommen müssen. Ein Sozialdemokrat. Und das soziologische Grundgesetz, so Rudolf Steiner, ist, alle sozialen Phänomene haben wir zu betrachten, also ich gebe es in meinen Worten jetzt wieder, unter dem Aspekt, dass das menschliche Wesen, dass der Mensch auf der Entwicklung, auf dem Entwicklungsweg zur Freiheit ist. In der Vergangenheit haben wir in Verbänden gelebt. Jeder musste sich opfern in die Gemeinschaft, damit überhaupt eine Überlebensmöglichkeit da ist. Er musste sich aufgeben und in die Gemeinschaft einbringen. Die Zukunft, die Vision, da wo wir einmal hinkommen, ist, dass die Gemeinschaft überhaupt nichts mehr für sich beansprucht, sondern nur der Individualität hilft, dass sie sich völlig zur Freiheit entwickeln kann. Das ist Entwicklung. Und jetzt, ich meine es auch nicht so böse, aber jetzt können Sie jede Einrichtung, soziale Einrichtung anschauen. Also wir sind jetzt hier in einer Waldorfschule. Wird darin gefördert, dass ich die Individualität verwirklichen kann? Oder muss ich die Individualität in die Gemeinschaft hineinopfern? Das können Sie messen, ob Sie eine fortschrittliche Einrichtung haben oder eine rückschrittliche. Und ich überlasse es Ihnen, machen Sie es mal mit den Einrichtungen, wo Sie engagiert sind. Aber das Ideal, wir können es ja noch nicht, aber das Ideal muss sein, eine Gemeinschaft aus freien Individualitäten. Freie Geister, die gemeinschaftlich ein Ziel anstreben. Das ist eigentlich der Weg, wo wir hingehen. Der Mensch ist abhängig von der Gemeinschaft, Vergangenheit. Die Gemeinschaft dient der Individualität zu seiner völligen Entfaltung, die Zukunft. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns. Und wieder zum Heftleben zurück. GA habe ich nicht, denn ich bin kein Schriftgelehrter, aber ich habe das Datum. Rudolf Steiner am 26. Oktober 1919 in Zürich, Thema seines Vortrages, Rechtsfragen, Aufgaben und Grenzen der Demokratie, öffentliche Rechtsverhältnisse und Strafrechtspflege. Hochinteressant, das glaube ich heute auch. Was er da über Strafrechtspflege sagt.
Das Datum nochmal, in Zürich.
Zürich, 26.10.19.
Hochaktuell.
Hochaktuell, ja.
Derselbe Band.
Ja.
Die Verbrecher sitzen.
Das charakteristische Steiner in der Entwicklung der Menschheit in den letzten Jahrhunderten ist, dass sowohl die Rechtsbegriffe, durch welche die Menschen miteinander in Frieden leben wollen, wie auch die Begriffe von Geistesleben, durch die sie ihre Fähigkeiten entwickeln und gestalten wollen, in hohem Grade abhängig geworden sind vom wirtschaftlichen Leben. Also war Taras Beitrag heute Morgen. Hat sie genau
festgestellt.
Und dann?
Oktober.
Oktober. Und dann führt Gunnar Steiner hinzu, wie kommen wir heraus aus der Abhängigkeit? Wie kommen wir heraus aus der, sagt er, ich würde sagen, aus dieser Abhängigkeit von anderen? Christopher, wie lange darf ich denn?
Also im Prinzip war Vortrag 17 Uhr und dann Diskussion, offene Rede. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen brauchst, gerne. Also wir haben bis 18.30 Uhr stehst du auf dem Programm.
Okay, also dann mach versuch zu beenden.
Also 17.30 Uhr, Entschuldigung, bis 17.30 Uhr stehst du auf dem Programm. Oh, wie wir die Zeit
füllen. Wir können aufs Abendessen verzichten, dann geht es
18 Uhr. Dann haben wir stimmt.
Genau.
Also.
Essen für die Seele.
Genau. Ich mache das jetzt ganz also. Ich gebrauche für die drei Kilometer, gelernt habe ich drei Kreise, die sich überschneiden. Viel zu statisch. Komm, bin ich nicht mehr zufrieden. Geistesleben.
Wir haben keine Kreise.
Gibt es keine Kreise?
Nein, ich will keine Kreise. Ich will euch ein bisschen fordern.
Du willst uns geistig fordern.
Genau. Okay,
Entschuldigung.
So. Wirtschaftsleben. Die Menschen wirken zusammen für andere Menschen. So. Und jetzt nehme ich dieses Bild. Da, wo die zwei Kreise zusammenkommen. Das war genial. Ich habe dann irgendwo gefunden, also Dreiglieder ist für mich am idealsten in der Lemniskate. Nicht in den drei Kreisen, das ist schwierig. Lemniskate ist da viel, viel besser. Und das habe ich immer dran geglaubt. Irgendwo habe ich dann gefunden, ich glaube bei Roman Bruce, Rudolf Steiner hätte gesagt, wenn ein Bild für die Dreiglieder, dann wäre die Lemniskate das Richtige. Ist doch toll, dass der auch auf solche Ideen kommt. Also Lemniskate, warum? Sie haben die beiden, die Polarität. Und dann haben sie das Kreuz. Das Kreuz. Dreigliederung hat unglaublich viel mit dem Christusimpuls zu tun. Und das Kreuz, die Mitte, mit dem Rechtsleben. Daran zeigt sich das wieder. Also, manchmal hat man eigentlich und das ist toll. Also Mensch, das Gefühl an Gefühl. Aber es bleibt nicht im Schwammigen. Es führt, wenn man es im besten Falle ausführt, zu einer Rechtsordnung nach dem Maße des Menschen. Ordnung. Freiheit. Wir brauchen die Freiheitsgestalt des sozialen Organismus. Ein wunderbares Buch von Wilhelm Schmund. Der soziale Organismus in seiner Freiheitsgestalt. Wirtschaftsleben, ich sage jetzt mal, da brauchen wir die Assoziation. Ich habe noch keinen Bericht, keinen Begriff recht gefunden dafür. Das Rechtsleben muss zu einer Rechtsordnung, Freiheitsgestalt, Rechtsordnung, assoziatives Zusammenwirken. Auch da wäre viel dazu sagen. Und der Scherber sagt eben, die Assoziation bewahrt die Freiheit, aber sie schafft die Zusammenarbeit. Das ist für mich Dreigliederung. Und da wäre ein dritter Schritt, den ich jetzt weglasse, das wäre ja, da haben wir endlich das Bild da auch gefunden. Ich manchmal gucke, ich habe keine Webseite, aber ich kann Ihnen das mal zukommen lassen. Auch da habe ich eine Lemniskate, aber damit wir beweglich bleiben, in die horizontale, in die vertikale, Entschuldigung, horizontal war das voll, die vertikale Richtung. Die Ideenwelt wirkt hinein, befruchtet das Geistesleben. Wir vereinbaren uns mit anderen Menschen, etwas zu schaffen. Und im Wirtschaftsleben, in der Zusammenarbeit, Rudolf Steiner nennt das sogar das kollektivistische Zusammenwirken. Furchtbar. Aber im Wirtschaftsleben stimmt, da haben wir Kollektive, Rudolf Steiner. Und mit dem Kollektiv, mit der Gemeinschaft und mit Zusammenarbeit gestalten wir die Umwelt. Inspiriert aus der geistigen Welt. Wir finden uns zusammen, also Initiative kommt aus der geistigen Welt, vereinbaren die Ebene des Rechtslebens, verwirklichen die Ebene des Wirtschaftslebens. aufgeschrieben. Also, es fängt gut an. Der moderne Mensch hat sich zur Freiheit entwickelt. Der Gegenpol ist, dass er in der modernen Wirtschaft nur solidarisch mit den anderen Menschen zusammenwirken kann. Damit Freiheit und Solidarität gesellschaftliche Wirklichkeit werden können, bedarf es einer demokratischen Rechtsordnung, einer Vereinbarung von Rechten und Pflichten auf der Ebene eines Rechtslebens, gegründet auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Danke. Doch noch Zeit für Widersprüche. Ja, bitte.
Auf dem Programm steht Vortrag und Gespräche. Formulierung des Seminars. Ich würde gerne vorschlagen, ob es möglich wäre, aus Begeisterung Ihren Vortrag vielleicht das noch ein anderes Mal nachzusprechen. Oder sind Sie nicht in Meinung? Ach so. Ja, ein Moment sofort. Das ist gar nicht okay. Also, ich meine, das waren ja gute, also andere Geschichte. Und ich habe hier die drei Hinter eingeladen, und ich habe uns in Freiburg gekommen, dann wäre auch am Schluss kam er vorbei. Also, mach ich dann kurz.
Konkrete Frage, um ein bisschen mehr Saft in den Sachen zu bringen, ich würde vorschlagen, dass die Abiturklasse oder vielleicht sogar ein Jahr vorher einfach mal sehr eingeladen wird, weil das sind ja immer die Unterwahlabschulen, ohne finanzielle Interesse, dass die mal sozusagen die Wahl
direkt anschießen.
Ne? Ja, angreifen, anschießen. Okay. Mit anschießen.
Also, ist da eine Pistole auf die Brust?
Ja, ja.
Ja, das, dann muss man einfach das Geheimnis. Ich habe sie schon mal gemacht. Das hat eben das Institut in Berlin gemacht.
Wir müssen, wir haben nur unsere sozialen Einrichtungen geschaffen unter Nichtbeachtung dieser drei Dinge. So habe ich es gemacht. Und die ist da, also die müssen wir nicht erfinden. Entschuldigung. Verstehen Sie das? Das ist natürlich ganz stark platonisch inspiriert. Mit der Aristoteles, also Wo ist 3 Kilo? Das ist genau das Gegenteil, was wir draußen haben.
Ja, aber Sie haben auch gesagt, dass die Eigentumbeziehung das eigentlich stört.
Richtig.
Ja, sie ist da, aber sie ist sehr gestört.
Richtig. Krebs überwuchert.
Genau.
Ja, oder das Geistesleben. Ein staatliches Schulwesen kann man gar nicht denken. Aber es ist die Praxis heute.
Ja, solange wir über die Eigentumfrage nicht innerlich etwas einen Schritt machen, dann ist das nur so hinter dem Krebs.
Ja, es sind 3, wenn ich dazu noch, ich habe ja viel mehr, wenn ich so einen Vortrag vorbereite, denke ich, yes, du sollst eine Stunde sprechen, du hast gar nichts zu sagen. Und dann nachher komme ich gerade über die Einleitung raus. Also ich habe nach so vielen Jahren das immer noch nicht gelernt. Da wollte ich eigentlich hinkommen. Auf die 3 Begriffe, die unser Wirtschaftsleben hindern, sich gesund zu entwickeln. Das eine ist das private Eigentum an Produktionsmitteln. Kann man gar nicht denken. Produktionsmittel. Natürlich habe auch jetzt von meiner Mutter ein Häuschen geerbt. Das soll sie mir nicht wegnehmen. Also so ein privates Häuschen, das stört auch nicht. Das ist okay. Also auch von der Oma hier in Freiburg. Die kann ihr Häuschen behalten, darüber sprechen wir gar nicht. Sondern das Eigentum an Produktionsmitteln. Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte ich Ihnen zeigen, das kann man eigentlich gar nicht denken. Produktionsmittel sind ein Teil eines gesamten Produktionssystems. Das muss funktionieren. Bruder Steiner gibt dann ein Bild. Und dieses Eigentum, kein Eigentum, die Form der Produktion, das Kapital, das muss wie ein Wasserstrom vom Tüchtigen zum Tüchtigeren fließen. Das ist die Aufgabe. Also das muss dort eingesetzt werden, wo man gut mitarbeitet. Nicht privat eigen. Das ist das eine. Das zweite ist Profit als Wirtschaftsantrieb. Macht keinen Sinn. Sondern die Assoziationen oder die Zusammenschluss von Menschen, die müssen erkennen, was sind die Bedürfnisse der Menschen und dann müssen sie so rationell, so sinnvoll, so werterhaltend, wertschöpfend wie möglich miteinander arbeiten. Das ist das Zweite. Also Profit macht da keinen Sinn. Und das Dritte, das haben wir ja heute in einem Teilbereich, wird darum gekämpft, Lohnarbeit. Arbeiten für einen Lohn ist ein Widerspruch in sich, kann man gar nicht denken. Denn das war ja das Bild aus den Fähigkeiten, aus der geistigen Welt bringe ich mit hinein. Das will, also ich habe viele Jahre mit Manfred Schmidt-Brabant, dem ersten noch, damals gab es noch einen ersten Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach gearbeitet, immer gesagt, es ist doch so, wir haben uns im Vorgeburtlichen verabredet. Du inkarnierst dich mit deinen Fähigkeiten. Ich inkarniere mich mit meinen Bedürfnissen. Und dann werde ich dir meine Bedürfnisse äußern, damit du dein Schicksal erfüllen kannst. Das ist doch die Situation. Das Schicksal erfüllen im Tätigsein für den anderen Menschen. Und da steht eben dazwischen die Lohnarbeit. Ich mache das für Lohn, ich mache es für Profit. Das ist das, was unser Schicksal verhindert. Und nochmal, Bruder Stein, ich könnte Ihnen viele Stellen schon, eben 1956 spricht er darüber, solange es Lohnarbeit gibt, kann sich das Schicksal der Menschen nicht erfüllen. Sagen Sie es mal in Dornach, interessiert keinen Menschen. An 3 interessiert es. Für die anderen. Ja, dann gleich.
Entschuldigung. Heute wird ja viel so von Marktwirtschaftlern, so dieser Wettbewerbsgedanke.
Ja, den brauchen wir im Geistesleben.
Ja, den brauchen wir aber auch in der sozialen Marktwirtschaft, also die haben das so drin, also die kriegt man.
Besonders die Freiburger.
Bitte?
Die Freiburger Schule.
Natürlich, Walter Eugen und so weiter. Aber wie kann man es denen erklären, dass es eigentlich das Solidarische, das Brüderliche rein, weil zu sagen, ja, Wettbewerb, das funktioniert, das schaffen ja die Leute und so, das rauszukriegen.
Nein, es an den richtigen Ort zu kriegen, nicht raus.
Ja, ja.
Im Geistesleben, da muss der Wettstreit der Ideen sein, da soll der Tüchtigste soll zum Zug kommen. Da brauchen wir einen Wettbewerb. Aber doch nie, ich habe damals, Anfang der 70er Jahre, habe ich meine Examensarbeit über Selbstverwaltung in Jugoslawien geschrieben. Gab es damals noch, gibt es kein Jugoslawien mehr. Ich habe da in Betrieben gearbeitet. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Das wissen wir gar nicht so. Aber es ist auch verdrängt worden in partiellen Bereichen. Man hat ausgeschlossen die Selbstverwaltung für Schulen, Hochschulen und für Banken. Hochinteressant. In den Betrieben wird, da gab es Selbstverwaltung, aber nicht in den Schulen, Hochschulen und nicht in den Banken. Die hat die Partei fest im Griff gehabt. Und da war es so, zum Beispiel haben die eine riesen Papierfabrik gebaut. Ganz schöne Investitionen. Und dann hat der Nachbar, wie hieß das, nicht Staat, in der Schweiz als Kanton, weiß ich nicht mehr, was in Jugoslawien, hat gesagt, oh, das ist lukrativ. Auch noch eine Papierfabrik reingestellt. Konkurrenz. Beide sind pleite gegangen. Also, verstehe, Konkurrenz muss in den Ideen stattfinden.
Das ist eine Ergänzungsfrage. Ich tue jetzt meine Frage vergessen und formuliere mal, der Ansatz ist extrem aktuell,
ja.
Weil genau vor einer Woche war der Chef, der Präsident von der BRD, Johann Gauck, war hier in Breisach und hat in den Südwestfunk-Nachrichten, habe ich das auf dem Feldberg gehört, er preist, dass Freiburg, also die Region, wo wir hier sind, ist die Geburtsgebärmutter von der freien Marktwirtschaft. Da habe ich nur noch gemeint, ich höre nicht recht. Von frei und Markt. Und er will den Wettbewerb. Ich habe gedacht, wir sind stehen geblieben. Das kann man gar nicht glauben, wie die Katze sich in den Schwanz beißt und sowas nicht hören will. Wir müssen als Frage an Sie einen Brief schreiben. Eine kleine Gemeinschaft von 6 Unterschriften direkt an den Präsident. Gut. Und bitten um zügige Antwort.
Genau.
Also, die Tafel ist pleite. Ja? Die haben keine Lebensmittel zu verteilen. Ich mache keine Witze. Das steht nicht von mir, das steht in alles Südwestfunk-Nachrichten. Wir können direkt in Stuttgart die Südwestrundfunk, Landesschau, jeden Abend eine Stunde ihre Rede halten.
Ja. Ja, also es gibt
Politik.
Sie können unter YouTube meine Rede hören. Der Friedel Hans, der hat auch. Wir haben eine Tochter hier in Freiburg, der hat eine starke Beziehung zu Freiburg, der ist beim Schulfest jetzt im April hier, der hat in Achberg einen Vortrag und ein Interview mit mir gemacht, also das können Sie im Netz. Und können Sie dem Gauck
der Ort sagen. Stimmt, Badische Revolution.
Richtig.
Das ist das schärfste Gefängnis von den Badischen Revolutionen. Genau dort, ja. Gut.
Ja. Da war ich ja dabei, aber das war 1848. Ja.
Es hat sich nichts geändert seit 1848.
Es ist schlimmer geworden. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten.
Im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, ist doch, also im Grunde ist doch der Schlüssel in gewisser Weise für mich zumindest ein Fortschritt in der Eigentumsfrage soweit, weil ich doch erkenne, dass die Lohnarbeit, die auch wichtig ist zu überwinden, aber im Grunde hängt die ja auch an der Eigentumsfrage so weit, wie da ja die sagen wir mehr tätigen Arbeiter, Mitarbeiter, abhängen von diesem Eigentumsmodell und der Unternehmer, der hängt noch mehr dran, weil er durch das Eigentumsmodell, wie es jetzt gerade ist, eben die Berechtigung hat, den vollen Gewinn abzuschöpfen. Und ich denke einfach, der Schlüssel ist für mich eigentlich der Eigentumsgedanke, der aber am wenigsten in der Diskussion steht gerade. Die Lohnarbeit ist ja jetzt mit dem Minimallohn ein bisschen in der gesellschaftlichen Diskussion und aber irgendwie ist das wie ein, wie sagt man, wenn man etwas nicht angreift, wie ein weiß nicht, trojanisches Pferd oder so.
Die Helena, der Kampf ums trojanische Pferd.
Ja, das ist das Groteske ist ja, das was du sagst, trifft ja überhaupt nicht zu.
So.
Schon 1919 sagt Bruder Steiner, lassen Sie über Nacht alle Aktionäre entschlafen. Und er sagt dann, ich meine natürlich nur in ihrer Funktion als Aktionäre. Es wird sich am Wirtschaftsleben nichts ändern. Das ist das Groteske. Und das haben wir heute. Wir kennen das Buch Access, wie heißt der Amerikaner? Ende des Eigentums, End of Property. Rifkin, danke. Der beschreibt, dass es gar keine Bedeutung mehr hat. Also, die Manager arbeiten mit den Betrieben, mit den Produktionen, obwohl sie es ihnen gar nicht gehören. Und denen es gehört, die arbeiten nicht, die spekulieren. Also, verstehst du, das ist eigentlich heute schon Wirklichkeit. Nur, also auch das, dass wir nicht mehr für Lohn arbeiten, ist doch ganz klar, wir können gar nicht für Profit da, es ist ein Quatsch. Aber wir handeln heute schon anders. Also die Wirklichkeit ist eigentlich schon weiter wie unser Bewusstsein. Und da sitzt uns immer so ein Teufelchen im Nacken. Arbeiten für den anderen, das tun wir ja, wir tun nichts anderes. Du bist ja verrückt, du arbeitest doch für deinen eigenen Profit. Und das ist die Schizophrenie, in der wir heute leben.
Ja, aber ist das nicht wieder die Problematik des Platonikers mit dem Aristoteliker? Der eine von innen, der andere von außen. Also ich bin nicht ganz deiner Meinung.
Okay. Ja, das ist eben die Schwierigkeit, ja. Was ich auch über diese Sache mit dem Lohn sehe, die Beziehung zwischen die Handarbeiter und die geistige Arbeiter, könnte man sagen, ja, ist auch so, wenn ich da einen Lohn kriege, darf ich eigentlich nicht mich über das Ganze des Unternehmens kümmern. Ich kann zurück zu Hause jeden Abend und das auf die Seite lassen. Ja? Und wenn ich in einer Lohnbeziehung bin, dann ist es auch so, dass ich mit all die anderen, auch der Unternehmer, über was ich arbeite und was wir zusammen schaffen, kümmere. Das ist auch etwas ganz Reales heute. Die Menschen haben jetzt seit 100 Jahren, sind alle fast in Lohnplätze und sie kümmern sich nur, wenn da Arbeitslosigkeit kommt, über diese Sachen. Und auch der Unternehmer sagt auch nicht wirklich, was passiert. Weil er zahlt ja die Leute. Das ist doch etwas, das, wo man sich nicht voll begegnet eigentlich als Mensch in dieser Beziehung.
Aber ja, das stimmt natürlich alles. Aber stimmt auch nicht.
Ja?
Weil es wird uns immer eingeredet, dass es so sei. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich komme immer aus Lörrach. Mein Vater hat ein Leben lang in leitender Position in der Textilindustrie gearbeitet. Die gab es damals noch ziemlich stark, dank Wiesenthal. Und jetzt war die Situation, er war dann schon gestorben, aber dann ist das große Unternehmen, gehört Franzosen, die haben das ganze Geld da rausgeholt, ist in Konkurs gegangen. Und jetzt haben die seine Kollegen, seine ehemaligen Kollegen, also alle, ich gebe zu, das waren alle in einer höheren Position, die haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt bin ich die Tretmühle los. Also, die waren wirklich, Civil Management sind alle mit 110, 120% im Einsatz. Andere haben keine Arbeit, die waren einfach froh loszulassen. Beim ersten ist es 3 Wochen gegangen. Der hat gesagt, Mensch, ich habe nichts zu tun, wenn ich nur arbeiten könnte. Die waren alle finanziell versorgt, kein Problem, weit über dem Durchschnitt. Beim letzten, der am längsten ausgehalten hat, ist es 3 Monate gegangen. Und dann wollten sie alle zurück in die Arbeit. Die haben gesagt, ganz egal, ich brauche nichts verdienen, ich habe genug Geld, aber ich möchte wieder etwas tun.
Ja.
Also das ist doch die Situation des Menschen. Es wird ihm eingeredet, du arbeitest nur für Geld. Das ist, aber auch andere, wir haben, naja, ich jetzt nicht, wir haben so schönen Witz bei uns, will ich auch gar nicht sagen, wo deutlich wird, also was soll heißen, so, da kriegt einer eine Lohnerhöhung, sagt er, so ein Mist, jetzt geben die da Lohnerhöhung, aber mir einen neuen Schubkarren kaufen können sie nicht. Das ist ja, das, so sind die Menschen.
Jetzt musst du aber die ganze Geschichte dazu erzählen mit dem Schubkarren.
Nein. Kann ich mal nach Mitternacht. Okay. Na, ich will damit sagen, das ist der Mensch. Das ist doch ganz klar, dem Bild, was ich gezeigt habe. Wir kommen doch hier auf die Erde, um etwas zu leisten. Und unser, das ist wirklich ein verdammtes System. Es lähmt die Menschen. Lähmt die Menschen in der Schicksalserfüllung. Würden wir Formen schaffen, ich habe das ja nur mit Assoziation angedeutet, das ist die große Aufgabe, die wir haben. Thomas, da wirst du hoffentlich was drüber sagen. Assoziation ist der Zusammenschluss von Menschen zur Bewältigung der sozialen Aufgaben und der Bewahrung der Individualität. Also die höchste Form, oder Steiner nennt das in den frühen Schriften individualistischen Anarchismus. Also da haben wir so im Herzen gesprochen. Also John Henry McKay war ja bei seiner ersten Ehe der Traum, kennt man nicht mehr heute. Der Anarchist, der war Trauzeuge bei Bruder Steiners erster Hochzeit. Und dann gab es einen öffentlichen Briefwechsel, also sie waren befreundet. Bruder Steiner hat sich ja in dieser Berliner Zeit, nach der Jahrhundertwende, war noch Weimar, aber da war er schon in Kontakt mit den Anarchisten und er war dann Trauzeuge. Und dann gab es einen öffentlichen Briefwechsel, wo John Henry McKay Bruder Steiner als einen der großartigen Vertreter, der Freiheit, großartigen Vertreter des individualistischen Anarchismus beschreibt. Und Bruder Steiner antwortet ihm in einem offenen Brief und sagt, ich halte nichts von diesen Etiketten, von diesen äußerlichen Beschreibungen. Aber wenn Sie mich als individualistischen Anarchisten beschreiben, kann ich dem nicht widersprechen. Also das ist die zukünftige Form. Nach der Dreigliederung, da werden wir dann individualistischen Anarchismus haben. Wenn wir frei sind. Ja, ich habe den Wink gesehen. Christoph.